RBB 24 Inforadio Spezial.
Wasser ist eine lebenswichtige Ressource, die sehr ungleich verteilt ist. Rund 2 Milliarden Menschen stehen nur verunreinigte Wasserquellen zur Verfügung. Schlechte Wasserversorgung kann zu Krankheiten und politischen Krisen führen. Auch darum geht es heute in unserem Themenschwerpunkt am Ostermontag, und zwar jetzt. Eine Organisation, die versucht, dagegen etwas zu tun, ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Sie setzt entwicklungspolitische Projekte für die Bundesregierung um und das Thema Wasser spielt bei dieser Arbeit eine große Rolle. Aurelie Winker aus der RBB 24 Inforadio-Redaktion hat darüber mit Barbara Gerhager gesprochen, der Wasserexpertin bei der GIZ.
Frau Gerhager, das Recht auf Wasser ist seit 2010 von den Vereinten Nationen zu einem Menschenrecht anerkannt worden. Aber viele Menschen haben keinen Zugang trotzdem zu sauberem Wasser. Können Sie uns einen Einblick geben, um welche Dimension es dabei geht?
Also es haben ja insgesamt weltweit 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 4,4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sicheren Sanitäranlagen. Sanitäranlagen sind nochmal Toiletten, das sind Handwaschanlagen und da gehört dann auch die ganze Kette dazu, sozusagen das Abholen des Abwassers und auch das Entsorgen. Sehr viele Menschen, die keinen Zugang zu Wasser haben, ist in Afrika. Das ist auch einer unserer Haupttätigkeitsgebiete und das ist natürlich dramatisch, weil wenn wir uns anschauen, dass wir 2,2 Millionen Todesfälle jährlich vermeiden könnten, indem wir weltweit einen Zugang zu Trinksanitär- und Hygieneversorgung haben, dann wissen wir, dass das ganz entscheidend ist, uns dafür auch zu engagieren.
Wir wollen ja nachher auch noch ein paar Projekte genauer angucken. Ich würde jetzt gerne noch mal fragen, generell, welche Bedeutung hat das Thema Wasser überhaupt in der Entwicklungszusammenarbeit? Also welchen Stellenwert hat es?
Also Wasser ist ein wichtiger Schlüssel und auch ein Treiber für Entwicklung und auch natürlich für die Entwicklungszusammenarbeit. Einmal habe ich jetzt schon erwähnt, dass es natürlich um den Zugang zu Trinkwasserversorgung geht und auch um den Zugang zu Sanitäranlagen. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass Wasser ein Treiber ist für wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung. Also 80% der Wirtschaftszweige hängen vom Wasser ab. Davon sind 40 direkt abhängig. Also kann man sagen, diese ganze Lebensmittelherstellung von der Produktion zur Verarbeitung, produzierende Gewerbe, Textil, Zementindustrie, Krankenhäuser. Und man kann sich natürlich vorstellen, so Unternehmen treffen einfach Standortentscheidungen. Ist Wasser da und ist Wasser in der Kontinuität da, in der sie die auch für ihre Produktion brauchen? Und auch da sind wir tätig, dass zum Beispiel mit einer Zuckerfabrik in Uganda zusammengearbeitet haben, zusammen mit der Regierung und auch mit der Zivilgesellschaft, um sozusagen die Feuchtgebiete, wo deren Quellen lagen, aus denen sie ihr Wasser beziehen, um ihre Produktion laufen zu lassen, zu sichern. Und damit haben wir auch für Uganda selbst ein Investitionsvolumen von 55 Millionen Euro und 8000 Arbeitsplätze geschaffen. Und das ist ja auch wichtig, dass sie die Balance haben. Menschen brauchen Wasser, aber auch Wirtschaftsentwicklung braucht Wasser, um sich wirklich gut entwickeln zu können.
Dann schauen wir uns doch jetzt mal ein paar konkrete Beispiele an, auch wo die GIZ aktiv ist, zum Beispiel in Jordanien. Jordanien hat ja rund 10 Millionen Einwohner, mehrere hunderttausend Flüchtlinge aus Syrien leben dort. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung schreibt, die jordanische Wasserkrise steht beispielhaft für die Herausforderungen, die sich auf der ganzen Welt abzeichnen. Also wie können Sie diese jordanische Wasserkrise uns noch mal ein bisschen greifbar machen?
Jordanien ist einmal eins der trockensten Länder auf der ganzen Welt. Sie haben eine wachsende Bevölkerung von fast knapp 4%. Der Flüchtlingszuwachs war immens. Die wirtschaftliche Entwicklung, die Wasser braucht, wie wir gerade gehört haben. Viel in der Landwirtschaft wird bewässert. Und dann nochmal die Auswirkung des Klimawandels, in dem die Niederschlagmuster sich ändern. Also wo früher zweimal vielleicht auch geerntet wurde, kann jetzt nur noch einmal geerntet werden und die Durchschnittstemperatur verändert sich. In Jordanien wird viel Wasser aus dem Grundwasser genutzt für die Versorgung oder auch für die Bewässerung. Und das heißt, es wird mehr Wasser genutzt, als sich wieder neu bildet im Grundwasser. Das heißt, die Brunnen werden tiefer gebohrt und es gibt immer weniger Grundwasser. Und was da ganz wichtig ist, ist, dass wir die Regierung dabei unterstützen und das ist so ein bisschen, was ich beschrieben habe mit der Krise, sich klar zu werden, was ist denn die Ressourcenverfügbarkeit? Wie lange reichen meine Ressourcen schon? Und da entwickelt das Ministerium dort einen nationalen Plan, um über die Verfügbarkeit und Verteilung der Ressourcen sich Klarheit zu verschaffen um letztendlich sich auch gegen die Krise zu wappnen.
Jetzt gibt es wenig Wasser in Jordanien. Was können Sie denn jetzt tun, um mit diesem Wasser, was da ist, das besser zu nutzen oder das vielleicht auch besser zu schützen, dass nicht so viel verloren geht?
Dass Wasser nicht so viel verloren geht, da haben wir so zwei ganz klassische Themen. Das sind die Wasserverluste. Da haben wir einmal die technischen und die administrativen. Die technischen kann man, glaube ich, relativ einfach erklären. Da geht es darum, dass wenn Rohrnetze platzen zum Beispiel, Wasser austritt, Wasser faktisch verloren geht. Und das ist natürlich noch virulenter, auch in Jordanien. Da haben sie keine Versorgung wie bei uns 24 Stunden, sondern die Versorgung ist 4 Stunden mal 6 Stunden. Und dadurch, dass die Versorgung unstetig ist im Netz und der Druck sich immer ändert, werden auch die Rohrleitungen wesentlich schneller kaputt und Wasser kann austreten. Das andere Beispiel ist ein, wir nennen das administrative Wasserverluste. Das heißt quasi, dass Wasser verteilt wird, aber nicht bezahlt wird, weil die Rechnungslegung vielleicht nicht optimal läuft, weil das Ablesen nicht optimal läuft oder weil Menschen illegal angeschlossen sind, beziehungsweise angeschlossen sind und nicht zahlen. Und da ist es natürlich wichtig, weil das Mittel sind, die für die Versorgung ganz wichtig sind und die für den Wasserversorger auch wichtig sind, um selbst den Betrieb aufrechtzuerhalten, die Menschen, die dort arbeiten, zu zahlen und letztendlich diese Bereitstellung zu gewährleisten. Und da gibt es in Jordanien ein ganz gutes Beispiel von einem Hotelbesitzer, der seit 10 Jahren kein Wasser gezahlt hat und mittlerweile Schulden von 12.000 US-Dollar hat. Und da guckt dann schon die Versorgung, dass man sagt, wir möchten, dass du zahlst, wird dann miteinander vereinbart, was gezahlt wird und dass in Zukunft auch für das Wasser gezahlt wird.
Das heißt, es fehlt ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass Wasser eigentlich was sehr Wertvolles ist, oder?
Genau, bei manchen fehlt das Bewusstsein, die Rechnung nicht zu zahlen oder das Bewusstsein auch, ich sage jetzt mal, Wasser zu verschwenden, ja, mein Auto sehr oft zu waschen, den Wasserhahn laufen zu lassen, die Bewässerung mit, ich lasse den Schlauch im Garten liegen. Und da ist es natürlich wichtig, dafür nochmal Bewusstsein auch zu schaffen.
Ich habe gelesen, dass die GIZ auch mit religiösen Autoritäten in dem Zusammenhang zusammenarbeitet. Können Sie das ein bisschen erklären, wie das funktioniert oder ob das funktioniert?
Also das funktioniert sehr gut. Also einmal, weil der Glaube auch als Referenzrahmen in der Gesellschaft fungiert und dass die religiösen Würdenträger sozusagen Teil der öffentlichen Meinungsbildung sind. Und deswegen hat sich ein Projekt, das sehr spannend ist, also das Wasserministerium zusammen mit dem Religionsministerium, haben die ein Projekt aufgelegt, wo sie 2500 religiöse Würdenträger, Männer und auch Frauen, ausgebildet haben, die sozusagen nochmal das Bewusstsein für Wasser schärfen, zum Beispiel in den Freitagspredigen, wo dann nochmal genau erklärt wird, jeden Tag Auto waschen, ist das fair, wenn manche Leute gar nicht duschen können, also mit sehr handfesten Beispielen auch oder in der Moschee Hand waschen. Und das Spannende ist nochmal, dass am Anfang von dem Projekt wurde eine Umfrage gestartet und haben 60% der Leute gesagt, nee, ich kann Wasser beliebig nutzen, gar kein Problem. Man hat jetzt wieder eine Umfrage gestartet, da waren es nur noch 20%, die so denken. Und das ist natürlich schon ein Riesenerfolg, wenn die Bevölkerung viel mehr Bewusstsein dafür entwickelt, wie wichtig Wasser ist.
Und Sie sagten ja vorher angesprochen, dass Rohre ja auch teilweise kaputt gehen, also dass die Infrastruktur auch ein Problem ist. Helfen Sie dann auch sozusagen auszubilden, also Wassertechniker oder Klempner oder?
Genau, Klempner. Also es wurden schon 600 Klempner ausgebildet in Jordanien und davon auch ein Teil Frauen, weil Frauen da nochmal eine ganz wichtige Rolle spielen, weil in einem muslimischen Haushalt, wenn der Mann nicht da ist, auch kein Mann reinkommen sollte, ist natürlich blöd, wenn so ein Rohr platzt. Insofern ist es dann gut, auch nochmal Frauen zu haben, die erstmal im Rahmen von einer allgemeinen Nachbarschaftshilfe geholfen haben und letztendlich die Rohre repariert haben und sich dann auch noch zu einer Kooperativen zusammengeschlossen haben und dann Vertrag mit Schulen und Moscheen hatten, um dadurch ihr Einkommen zu ermöglichen. Während der Corona-Zeit war die Einkommenslage nicht so ganz optimal, aber dann haben sie sich super flexibel gezeigt und sind quasi in die Hygieneaufklärung eingestiegen und waren dann bei kritischer Infrastruktur wie Kläranlagen oder auch in Moscheen, um da nochmal ihren Beitrag dazu zu leisten.
Spielt Wasserentsalzung eine Rolle auch in Jordanien?
Also Wasserentsalzung spielt auf alle Fälle auch eine Rolle in Jordanien und ist natürlich auch einer der Aspekte, die man mehr und mehr in den Fokus nimmt, weil schätzungsweise im Jahr 2040 wird es dann eine Versorgungslücke geben. Das heißt, es wird nicht mehr genug Grundwasser da sein. Und insofern ist es natürlich wichtig, sich jetzt schon mal mit diesen Techniken auch auseinanderzusetzen, wenn sie keine Möglichkeit haben, auf andere Wasserressourcen zuzugreifen. In Jordanien gibt es Meerwasserentsalzung, aber fokussiert wird es hauptsächlich noch Brackwasser. Also Brackwasser ist quasi Wasser, was einen geringeren Salzgehalt hat als Meerwasserentsalzung. einfach weil es kostengünstiger ist und da nochmal zu entsalzen. Also der große Aspekt von Entsalzung ist, dass sie viel Energie brauchen. Mhm. Ja, sie brauchen viel Energie, es muss eine vernünftige Wasserversorgung sein und die Kostenstruktur muss einigermaßen gut gesichert sein. Jetzt gibt es in Jordanien schon seit 2002 26 kleine Anlagen. Die haben relativ hohe Betriebskosten, das hängt von einer nicht so optimalen Planung und Betrieb ab. Und da gucken wir jetzt nochmal hin, was man verbessern kann, was müssen die Institutionen können, um sich der Entsalzungstechnik zuzuwenden, was muss ein Ministerium können, weil das dann oft Privatbetreiber sind. Ja, da brauchen sie dann Lizenzverträge, da geht es um Umweltverträglichkeit. Und da geht es letztendlich darum, jetzt nochmal gemeinsam zu lernen, um das auch zu optimieren, um sich dann letztendlich auch in Zukunft umzustellen.
Sie haben vorher erwähnt, dass in Afrika es auch natürlich große Probleme gibt. Es ist jetzt ein riesengroßer Kontinent. Ich habe gesehen, dass in Tansania Sie unter anderem aktiv sind. Das Land liegt ja an der Ostküste Afrikas, südlich von Kenia, ungefähr 56 Millionen Einwohner. Auch da habe ich das Wort Wasserkrise wieder gelesen in dem Zusammenhang. Und da, ich habe gelesen, dass die Hälfte der Bevölkerung etwa keinen Zugang zu sicherem Wasser hat. Was heißt denn sicheres Wasser?
Also sicheres Wasser heißt nochmal auch die Beständigkeit. Unsicheres Wasser hat natürlich nochmal was mit der Qualität von Wasser zu tun. Ja? Also ist das Trinkwasserqualität oder ist das Wasser, das man bekommt, jetzt keine Trinkwasserqualität? Also das hängt dann damit zusammen, woher Sie das Wasser bekommen. Ja, also wenn Sie es vom Versorger bekommen, dann ist die Chance, dass die Trinkwasserqualität gut ist, relativ hoch. Auch nicht hundertprozentig, weil wie schon vorher beschrieben, auch da platzen auch leicht Versorgungsrohre, da tritt Dreck ein. Also auch das ist nicht hundertprozentig. Aber wenn Sie dann auf andere Quellen zugreifen, wie private Quellen, dann kann es sauber sein, muss es aber nicht. Und die Regierung schafft es nicht immer, alle privaten Nutzer in einer großen Stadt letztendlich auch zu regulieren und das sichere Wasser bereitzustellen.
Ein Problem in Tansania ist ja auch, dass wie in vielen Regionen der Welt immer mehr Menschen in die Städte ziehen und es dann schwierig ist, dort sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen. Wie kann man denn die Wasserversorgung in Städten gewährleisten, die einfach immer größer werden, relativ schnell?
Also man versucht es natürlich zu gewährleisten, indem man Schritt hält mit dem Bevölkerungswachstum, indem wir auch die Ministerien dabei unterstützen, wie gesagt, eine gewisse Planung aufzustellen, zu lernen, wo die Finanzierung herkommen muss, was denn Möglichkeiten sind, die Leute zu schulen, um letztendlich in die Planung, in die Umsetzung und in den Betrieb zu gehen. Ja, aber faktisch ist es so, dass man nicht Schritt halten kann und es letztendlich immer noch andere Versorger gibt, die dann drumherum liegen. Also dann wird damit Wassertanker versorgt oder da wird dann mit Wasserkiosken versorgt, die teilweise auch an den Versorger angeschlossen sind, aber auch manchmal nicht. Und der Regulierer es meistens nicht schafft, es in einem Maße alle Anbieter, die es denn da so gibt, zu regulieren.
Viele Menschen in Tansania sterben ja auch an Durchfallerkrankungen oder einfach auch, weil sie keine guten hygienischen Maßnahmen haben. Welche Rolle spielen denn auch sanitäre Anlagen oder die Einrichtung von Sanitäranlagen in Ihrer Arbeit?
Sanitäranlagen sind natürlich ein wichtiger Aspekt und vor allem auch in Tansania. Ja, da sind wir jetzt bei knapp 50%. Da sterben jährlich 26.000 Menschen an Durchfallerkrankungen, an dem verunreinigten Wasser, was auch übrigens einen ganz großen volkswirtschaftlichen Schaden hat. Also in Tansania spricht man ungefähr von 110 Millionen. Das heißt, die Menschen sind krank, die Menschen können auch nicht zur Arbeit gehen, Kinder können nicht zur Schule gehen. Das ist der eine Aspekt und dann geht es auch nochmal um Schutz der Wasserressource. So haben wir zum Beispiel im Mbeya, in einer der Städte, in denen wir arbeiten, sind die Grundwasserspiegel relativ hoch. Und wenn der Grundwasserspiegel hoch ist und Sie aber keine gute Abwasserentsorgung haben, also vielleicht nur Haustoiletten, aber die nicht, das Abwasser nicht abgeholt wird, nicht wiederverwertet wird, sickert das Wasser auch langsam ein und endet dann im Grundwasser, was dann zur Verschmutzung des Grundwassers beiträgt.
Ja, Schätzungen der WHO gehen davon aus, dass bis 2025 die Hälfte der Menschen in wasserarmen Gebieten leben werden. Was ist Ihre Prognose, wie es weitergeht?
Ich kann Ihnen sagen, was vielleicht die Maßnahmen sind, die wir ergreifen, damit wir am bestmöglichsten mit dieser Situation von wasserarmen Gebieten umgehen können. Einer der wichtigen Punkte, weil natürlich die Verstädterung zunimmt, dass man damit beginnt, dass die Widerstandsfähigkeit von Städten gegenüber Extremereignissen wie Dürre und Flut steigt. Ja, dass man plant, was braucht eine Stadt und letztendlich auch das ganze Einzugsgebiet, aus dem das Wasser kommt, das die Stadt versorgt, betrachten und da nochmal zu schauen, wo sind Schwachstellen und wo kann man Veränderungen befördern, um die Wasserverfügbarkeit zu steigern. Das kann zum Beispiel sein, dass Sie wenn sie landwirtschaftliche Flächen drin haben, dass da die Bewässerung effizienter gestaltet wird, dass vielleicht die Anbaufrucht geändert wird und auf die Städte bezogen, dass man schaut, okay, wo habe ich Wasserrückhaltebächen oder wo kann ich auch nochmal meine Infrastruktur so bauen, dass wenn Hochwasser kommt, ich dagegen einfach besser aufgestellt bin. Dann generell natürlich die Wassernutzungseffizienz, einmal in der Landwirtschaft, aber auch natürlich bei Unternehmen generell mit Wasserwiederverwendung zu arbeiten und auch mit einer optimalen Kreislaufführung, dass sie einfach Wasser wiederverwenden, dass sie in den Produktionen letztendlich das Wasser so optimal einsetzen und gucken, wo sie es wiederverwenden können, bevor man es einmal durchlaufen lässt. Dann nochmal die Diversifizierung der Wasserversorgung, also dass sie schauen, wo sie mit Regenwassersammlung nochmal arbeiten können, wiederverwertetem Abwasser, vielleicht auch Entsalzung. Und wo sie auch zum Gewässerschutz nochmal beitragen, damit sie gar nicht erst anfangen, das Gewässer zu verschmutzen und die dortigen aquatischen Ökosysteme verändern.
Sagt Barbara Gerhager, Wasserexpertin bei der GIZ. Aurelie Winker hat mit ihr gesprochen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.